Ja, einen guten Morgen, herzlich willkommen zu dem schönen Anlass hier. Lassen Sie mich vorweg ein paar Worte sagen, bevor ich zum Referat komme. Das ist ein Hinweis für den ORF. Wie wir vorher eben die Dias gesehen haben und die Bilder, da habe ich mir gedacht, da kann man ja wirklich sagen, 40 Jahre MCV in grauen Vorzeiten begonnen. Am Anfang waren die Bilder alle so schwarz-weiß nur und grau und dann wurde es immer bunter. Und jetzt sind wir in der bunten Jetztzeit angekommen, wo wir lebendig da sind und die 40 Jahre feiern können mit einer doppelten Anzahl von Menschen, was schon irgendwie die Auguren sind für die nächsten 40 Jahre, dass es bald 80 werden mögen, so viele Jahre, wie hier Menschen sind. Das ist mein Wunsch an das MCV, dass es weiter so gedeihen möge. Und mit diesem Hintergrund wachsen möge, nämlich den Menschen in den Vordergrund zu stellen und alles um den Menschen herum zu gruppieren, die Arbeit dem Menschen nachzustellen, den Menschen also der Arbeit voranzustellen und die Arbeit auf den Menschen auszurichten. In diesem Sinne habe ich das MCV immer verstanden und das ist auch der Grund, warum ich mich im MCV wohlfühlen kann, weil ein solcher Geist dem entspricht, was mir selbst sehr wichtig ist und was auch meiner Schulentradition sehr entspricht, nämlich wirklich die Entfaltung des Menschen, die Ausrichtung des Menschen auf eine erfüllende Zukunft, auf ein ganzheitliches Leben voranzuführen. Und da habe ich mich im MCV immer sehr gut zu Hause gefühlt. Und ich hoffe, dass der Geist noch lange anhält. Ich darf jetzt, habe die Ehre, die Freude, ist mir wirklich auch ein Anliegen, ich mache das sehr gerne, zu dem Thema Menschsein wirkt ein Referat halten. Menschsein wirkt ist der Titel unseres Zusammenkommens, die Devise für die nächsten 40 Jahre, die Devise der letzten 40 Jahre. Menschsein wirkt, das bedeutet eigentlich, von der Kunst zu sprechen, sein Leben persönlich zu gestalten, persönlich zu leben. Wir könnten also mein Referat auch unter diesen Titel stellen, die Kunst, sein Leben persönlich zu leben. Es nicht zu delegieren an Beauftragungen, es nicht anderen zu überlassen, es nicht dem Marktdruck oder den Aufgaben nur zu überlassen, die sind natürlich, den haben wir uns zu stellen, sondern sich selbst inmitten dieses Milieus, dieses Ambientes, in dem wir uns befinden, sich selbst zu positionieren, sich selbst in dieser Mitte auch immer mehr zu werden. Wir sind ja schon, aber unsere Aufgabe ist, noch mehr uns selbst zu werden. Sein Leben persönlich zu gestalten. Ich persönlich. Dann werde ich als Mensch wirken. Das ist in etwa die Perspektive und nun möchte ich gerne ein paar Hintergründe dazu aufzeigen. Aus der Anthropologie, aus der Personologie, aus der philosophischen Anthropologie, das steht im Hintergrund. Ich werde Sie nicht mit Theorien allzu sehr bemühen, sondern ich möchte versuchen, das, was wir alle bereits sind, an dem anzuknüpfen, das aufzugreifen, das weiterzuführen, das zu verdichten. Diejenigen, die in der Coaching-Weiterbildung waren, werden natürlich einiges wiedererkennen. Ich habe nichts Neues zu bringen. Ich bleibe beim Alten. Aber der Mensch hat sich in den letzten paar tausend Jahren ja auch nicht verändert. Es ist seit den letzten tausenden Jahren mögen alle Menschen geliebt zu werden und alle Menschen suchen nach einem Glück im Leben. Das hat sich nicht verändert. Die Umstände haben sich verändert, die Mittel. Aber die tiefen Ausrichtungen des Menschen sind dieselben geblieben. Das ist ein Phänomen, das überrascht, wenn man antike Literatur liest, in Abendland kennen wir halt die griechische und die lateinisch-römische Literatur, da wird schon besungen, das Glück, die Tapferkeit, die Tugenden, heute sind andere Begriffe, aber es geht immer um dasselbe. Eine eine echte Menschlichkeit zum Vorschein zu bringen. Nun, Mensch, was ist der Mensch? Welch ungeheure Frage. Wir wissen es nicht. Wir können einige Perspektiven auf den Menschen werfen. Aber wir können vor allem eines, wir können es sein. Das darüber sprechen wirft etwas Licht, öffnet Wege über Mind, über Heart, über Existence, Doing. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat einmal in dieser ungeheuren Verstandesschärfe, die ihm zu eigen war, den Menschen beschrieben und hat gesagt, was ist der Mensch? Er ist ein Nichts angesichts der Unendlichkeit. Er meint in etwa, wenn wir in den Himmel hinaufschauen, in den nächtlichen Sternenhimmel und diese Unzahl von Sternen sehen, von denen wir wissen, dass es ebenso viele sind wie Sand an allen Meeren der Welt. Nur um ein wenig eine Vorstellung zu bekommen, was diese Zahlen mit den hohen Potenzen bedeuten. Angesichts solcher Unendlichkeit schrumpfen wir zusammen zu einem Nichts. Wir werden klein, demütig. Pascal führt weiter und sagt, aber er ist eine Unendlichkeit angesichts des Nichts. Wir sehen schon den Mathematiker, wo Null und Unendlich ineinander übergehen, wo Sein und Nichtsein sich berühren, philosophisch gesprochen. Eine Unendlichkeit angesichts des Nichts, angesichts dessen, was verschwindet, was an Sein verliert, dessen, was wir nicht getan haben, ist das, was wir getan haben, eine Unendlichkeit. Es ist der Schritt von 0 zu 1. Der ist größer als von 1 auf 100 oder 1000. Der Mensch richtet sich auf gegen ein Nichtsein, gegen ein Verschwinden. Er steht immer am Rande des Todes. Ein Leben lang sind wir nahe dem Tod. Während wir uns im Leben meinen, beginnt er, der Tod, zu weinen, mitten in uns, sagt Rilke. Er ist immer da. Und uns darin zu behaupten, angesichts dieses Nichts, dieses Vernichtens oder dieser Möglichkeit der Vernichtung, zu sein, aufrecht zu stehen, zu wirken, zu tun, angesichts solchen Nichts, ist der Mensch eine Unendlichkeit. Wir stehen also in dieser Polarität, dass wir uns nicht zu groß dünken dürfen, dass wir uns bescheiden sollen. Denn es gibt Unendlichkeit, die uns bei weitem übersteigt. Aber wir selbst sind auch Teil dieser Unendlichkeit, indem wir uns gegenüber diesem Nichts stellen, diesem Nichts entgegenstellen und daraus wirken. Dieser Blick wirft ein Licht oder führt uns zur Brücke zu einer existenziellen Perspektive des Menschen, also nun ein Blick auf den Menschen, der den Menschen betrachtet durch den Blickpunkt des Betroffenseins, des Lebens und Entscheidens, des Erlebens. Die existenzielle Perspektive. Viktor Frankl hat diese existenzielle Perspektive ganz prominent in die Psychologie eingebracht. Er ist einer der Gründer der existenziellen Psychologie und Psychotherapie. Und Frankl hatte das Unglück, dass er als Jude im Zweiten Weltkrieg in Konzentrationslager verschleppt wurde. Mit seiner existenziellen Perspektive, mit seinem Blick auf den Menschen, durch die er auf den Menschen geschaut hat und gewohnt war zu schauen auf der Ebene des, was macht der Mensch, was ist der Mensch aufgrund seines Tuns, seines Entscheidens, seiner Verantwortlichkeit, hat er 1946 auf Einladung der französischen Besatzungsmacht am Adelberg oben in St. Anton ein Referat gehalten. Kurz vor Weihnachten. Und da hat er gesprochen und gesagt, was bedeutet nun diese existenzielle Perspektive, diese Frage an den Menschen, wer bist du Mensch, betrachtet durch diese Perspektive des Tuns, Verantwortens, Erlebens. Diese existenzielle Perspektive, sagt er, hat die Eigenschaft, dass sie den Menschen selbst in Frage stellt. Der Mensch fragt sich selbst, wer bin ich, was macht mich aus, was ist wesentlich. Er nimmt es nicht nur entgegen von anderen, sondern stellt sich selbst dieser grundlegenden, zentralen Frage von Selbstverständnis. Die existenzielle Fragestellung, ich zitiere nun, ist die Infragestellung des Menschen. Inwiefern können wir nun behaupten, dass sie in der letzten Zeit, 1946, weiter vorangetrieben wurde denn je? Nun, in dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs war eben schlechterdings alles fragwürdig geworden. Geld, Macht, Ruhm, Glück, all dies war weggeschmolzen vom Menschen. Aber in einem damit war der Mensch selber eingeschmolzen, verbrannt vom Schmerz und durchglüht vom Leid. Eingeschmolzen auf sein Sein. Was alles weggeschmolzen war, war das Haben. Geld hat man. Macht hat man, Ruhm hat man, Glück hat man, aber ein Mensch ist man. Was also blieb, war der Mensch selbst, das, was an Menschlichen an ihm ist. So führte diese Zeit zu einer Bloßlegung des Menschlichen. Das ist doch eine interessante Perspektive. Eine Zeit solchen Gräuels und Tötens und Verlustes und Leidens. In einer solchen Zeit des Leidens kam es zur Bloßlegung des Menschlichen. Er führt das gleich weiter aus. Es ist ein Gedanke, der uns wertvoll sein kann, dass wir in Zeiten, in denen es leidvoll ist, das Menschliche bloßgelegt werden kann, wenn wir uns dem stellen. Bloßlegung des Menschlichen. Im Hexenkessel der Kesselschlachten, in den Luftschutzbunkern und in den Konzentrationslagern erfuhr der Mensch die Wahrheit. Entscheidend in allem und jedem ist der Mensch. Entscheidend ist der Mensch. Ob man im Luftschutzbunker ist oder an der Front. Was aber ist der Mensch, fragt Frankl nun weiter. Er ist das Wesen, das immer entscheidet. Gedankenstrich, entscheidet. Und er entscheidet immer wieder, was er ist. Also wir entscheiden immer wieder, was wir sind. Was er im nächsten Augenblick sein wird, auch das entscheiden wir, die Zukunft. In ihm sind die Möglichkeiten zum Engel und zum Teufel. Denn der Mensch, wie wir ihn kennengelernt haben, und wir haben ihn kennengelernt wie vielleicht keine Generation zuvor, der Mensch ist das Wesen, das die Gaskammer erfunden hat. Aber er ist zugleich das Wesen, das in diese Gaskammer gegangen ist, aufrecht und mit der Marseillaise oder mit einem Gebet auf den Lippen. Gründigkeit im Mensch, das Nichts, die ebenso wie das Unendliche Große. Wenn wir annehmen, der Mensch ist ein Wesen, das über sich selbst entscheidet, dann fängt der Mensch genau dort an, wo ihn der Naturalismus oder die Naturwissenschaft aufhören lässt. Also dort, wo das deterministische Denken über den Menschen, wo wir den Menschen nur eingebettet sehen in seinen Kausalitäten und Bedingungen. Wenn wir dort stehen bleiben, haben wir den Menschen nicht gesehen. Dann haben wir Bedingtheiten am Menschen gesehen. Der Mensch aber fängt genau dort an, wo dies endet. Er übersteigt diese Begrenztheit, obwohl er in ihr steht. Obwohl wir mit eingebettet sind und mit ihr arbeiten müssen, können wir doch mehr entwerfen, mehr darstellen, mehr werden, mehr sein. Wir wollen also nicht einem Romantizismus frönen. Wir sollen schon die Abgründe und die Begrenztheit des Menschen auch sehen. Das ist der Mensch auch. Und mit ihnen zurechtzukommen, das macht vieles seiner Wirkung aus. Entscheidung also, der Mensch ist das Wesen, das immer entscheidet, sagt Frankl, ist ein zentrales Element des Menschseins. Entscheidung hat Wirkung. Entscheidung aber, die Wirkung haben soll, muss in einer Ganzheitlichkeit gründen. Das ganz Menschsein Bezug nehmen, hat unsere Entscheidung Macht. Wirkung also hat zur Voraussetzung ein festes Stehen auf seinem Boden, im Körper, ein Schwingen in seiner Psyche und ein Freisein für die Entscheidung, die über diese Voraussetzungen und Bedingungen hinausgehen. Ganz Mensch ist also der Mensch in einer Mehrdimensionalität. Fragen wir uns also hier nun mal einen kurzen Augenblick, was heißt es, ganz Mensch zu sein? Um dann zur Frage weiterzugehen, was ist nun dann das Wesen des Menschen? Aber zum ganz Menschsein gehört nun mal sein Körper. Mit seiner Kleidung, der Geruch, die Gesundheit, das Aussehen. Die Pflege des Körpers sagt viel über den Menschen aus. Wie sein Aussehen. Ich bin manchmal ganz erstaunt, wenn ich das Bild eines Verbrechers, eines Mörders etwa in einer Zeitung sehe, denke mir, wenn ich in dieses Gesicht sehe, hätte ich ehrlicherweise nicht gesehen, dass es sich um einen Mörder handelt. Der schaut ja aus wie jeder andere Mensch. Manchmal sind Gesichter sehr verzerrt, sodass man den Eindruck nicht los wird, dass hier hinter dieser Stirn mancher schräge Gedanke und schiefe Absicht einen Platz hat. Aber oft und oft kann man das den Menschen nicht ansehen. Denn er ist eben nicht nur ein Mörder. Er ist primär ein Mensch. Also der Körper gibt wohl einen Hinweis. Wir können schon einiges sehen vom Menschen. Und wir wirken natürlich auch durch unsere Körperlichkeit, durch unsere Erscheinung, durch die Art, wie wir uns in Gestik, Mimik ausdrücken, wie wir riechen. Jemanden riechen mögen, sagt sehr viel über die innere Nähe zu einem Menschen. Die Psyche ist eine andere Dimension im Menschen, die nun nicht mehr materieller Natur ist, sondern wo es um Kräfte geht, um vitale Kräfte der Triebdynamik, der Impulse, der Stimmungen, wo die heftigen Reaktionen angesiedelt sind, die wir zum Beispiel haben, wenn wir mit einem Vorwurf konfrontiert sind. Diese Vitalität, die in uns aufbricht, diese Kraft, uns zu verteidigen, zu schützen, diese Gestimmtheit durch diese Lebenskraft, mit der wir durch den Alltag gehen, macht viel aus von unserer Wirkung. Ob jemand heiter gestimmt ist oder ärgerlich, verdrießlich, gereizt, das alles überträgt sich in Wirkungen nach außen. Wir sind eben mehr als unser Körper. Wir verkörpern auch eine Lebendigkeit, eine vitale Kraft, die uns ein Leben lang trägt, auf deren Rücken, wie auf eines Pferdes Rücken, wir durch das Leben reiten können, wandern können, gehen können. Das alles ist Grundlage für das Wirken des Menschen. Und dann hat er noch eine Dimension, wo er ganz diese existenzielle Basis nun sich verdichtet in eine Fähigkeit, die in dieser Form wahrscheinlich, soweit wir wissen können, nur dem Menschen zu eigen ist, nämlich die Fähigkeit, entscheiden zu können. Über diese Voraussetzungen an sich selber, Körper und Gefühle, verfügen zu können. Nicht einfach angepflockt zu sein, wie es Nietzsche beschrieb, an diese Triebhaftigkeit oder Vitalität, sondern mit ihr und dank ihr und auf ihrem Rücken nun den Weg zu finden, auf den wir entlang reiten wollen. Denn das Pferd gibt nicht den Weg vor, den gibt der Reiter vor. Diese Dimension, diese geistige Dimension oder personale Dimension, diese Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, diese Fähigkeit, ein Ja oder ein Nein zu sagen, ein Rechts oder Links zu wählen, dieses nicht zur Gänze festgelegt sein, dieser vielleicht nur kleine Spalt in manchen Situationen, das macht den Menschen im Besonderen aus. Darum kann der Mensch dem Richtigen nachgehen. Darum kann er auch Fehler machen. Darum kann er sich einsetzen für Wertvolles. Aber sein Können hat auch Grenzen. Innerhalb dieser Grenzen steht ihm ein Spielraum zur Verfügung. Den gilt es zu nutzen. Dieser Spielraum ist alles. Und sei er auch nur klein. Im Coaching oder in der Psychotherapie, wenn Menschen anstehen und Probleme haben, erleben wir immer wieder, dass Menschen anstehen, nicht weiterkommen, weil sie gerne einen größeren Spielraum zur Verfügung hätten, um Entscheidungen zu treffen. In der Berufswahl, sie wüssten genau, was sie gerne täten, aber dieser Job ist nicht ausgeschrieben. Es gibt ihn im Moment nicht. Und somit fühlt man sich begrenzt, limitiert, leidet darunter und hat das Gefühl, bald mal das Gefühl oder leicht das Gefühl, ohnmächtig zu sein, weil die Bedingungen es nicht ermöglichen. Das können auch innere Bedingungen sein, wenn man Angst hat oder depressive Gefühle hat, wenn man sich unfähig fühlt, kann das Gefühl entstehen, ich kann nichts tun. Nichts tun zu können, von außen begrenzt zu sein oder von innen beschränkt, begrenzt zu sein, führt leicht in die Opferhaltung, in das Gefühl, ausgeliefert zu sein, passiv zu sein. Die Kunst im Coaching, im Gespräch, in der Beratung, im inneren Gespräch mit sich selbst ist, diesen Blick zu finden auf die kleine Schicht von Freiheit, von Möglichkeiten. Wo sind Möglichkeiten derzeit vorhanden? Welche kann ich aufgreifen? Es sind vielleicht nicht diejenigen, die ich mir wünsche. Das erleben wir natürlich im Leben immer wieder. Das Leben ist ein Lehrmeister, das uns zu verstehen gibt, dass wir zwar wichtig sind, aber auch eine Null angesichts der Unendlichkeit. Welche Möglichkeiten habe ich? Und diese Möglichkeiten zu ergreifen, das Wenige, was mir möglich ist zu tun, in dieser Bescheidenheit, mit dieser Demut, mit diesem Zurücktreten vor den eigenen Ansprüchen, wohl den Blick zu halten für das Potenzial, das in mir ist und wenn es sich ergibt, natürlich es zu ergreifen, damit ich mich möglichst gut und weit entfalten kann und möglichst gut Wirkungen bringen kann in die Welt, damit ich mich möglichst viel erleben kann als jemand, durch den etwas Gutes in der Welt entsteht. Aber halt innerhalb der Grenzen, innerhalb der Beschränktheit, die vorliegt. Denn, und das ist eine ergreifende Szene in dem Buch von Viktor Frankl über das Konzentrationslager, trotzdem Ja zum Leben sagen heißt das, wo er schreibt gegen Ende dieses Buches, das Konzentrationslager war vor allem durch eine Sache so schwer zu ertragen, weil man entwürdigt wurde, weil man zur Nummer gemacht wurde, weil man sinnlose Sachen tun musste, weil man einfach als Mensch nicht gegolten hat. Und weil man keine Freiheit hatte. Man war gefangen und musste tun, was beordert wurde, was beauftragt wurde. Seht ihr, so ähnlich kann es uns, wenngleich in sicherlich kleinerer Dimension und Gewichtigkeit, kann es uns auch in unserem Leben gehen, dass wir uns beauftragt fühlen, beordert, begrenzt fühlen und meinen, wir seien nur gefangen. Und Frankl hat das dann als Psychologe mit dieser existenziellen Perspektive angeschaut und gesagt, dieses ist das Entwürdigende, dass ich nicht Mensch sein kann in meiner Freiheit, dass ich nicht mehr zum Entscheiden den Raum habe, die Möglichkeiten habe. Und dann sagt er, und dagegen haben wir etwas entwickelt, das uns nicht unterbringen hat lassen. Es gibt nämlich auch im Konzentrationslager noch einen Raum von Freiheit, mag er noch so klein sein. Und diesen kleinen Raum zu nützen, das ist das Entscheidende. Es muss Freiheit sein, es muss Entscheidung sein, es muss etwas sein, das nicht festgelegt ist, sodass ich mich dank dieser personalen Dimension selbst auch wiederfinden kann. Das ist das Entscheidende. Und wenn er auch noch so klein ist, und was ist denn ein so kleiner Raum, den man selbst im Konzentrationslager noch hat, abgemagert und ohne und stets hungrig und frierend. Und er schreibt, wenn wir auf den Appellplatz kamen in der Früh, der kurze Blick in die Augen des Kumpels, vielleicht ein Guten Morgen sagen oder ein ihn anstoßen, und auf das Morgenrot zeigen oder auf eine Blume, die da blüht. Das hat uns vermittelt, es gibt noch das Schöne, es gibt den Morgen, die Morgenröte. Und ich bin nicht zur Gänze festgelegt im Konzentrationslager. Wir tun gerade etwas, was über die Begrenztheit hinausgeht. Wir erhalten uns die Menschlichkeit. Wir leben ein wenig Freiheit. Und genau diese Perspektive ist oft so wichtig, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die anstehen, die an ihre Grenzen kommen, weil die äußeren Bedingungen den gewohnten Spielraum einschränken, genommen haben, zerstört haben. Dass wir uns bewusst werden, was sind noch meine Möglichkeiten und uns in der Bescheidung üben, dieses Wenige, was ich habe, zu leben. Denn es hat eine enorme Auswirkung. Es erhält mir die Würde. Es erhält mir das Gefühl, Mensch zu sein. Wir wollen ja Mensch sein. Und wenn wir Mensch sind, dann können wir wirken. Diese existenzielle Fragestellung wirft eben auf, wie entscheidend es ist, dass wir uns unseren Freiraum und damit unser Selbstsein, unsere Autonomie bewahren und uns nicht zu gut sind, den engen Horizont auch zu begehen, den Gürtel enger zu schnallen, wenn es mal sein muss. Die Zeiten ändern sich ja auch wieder. Nun, Mensch ist man nicht einfach. Der Mensch macht aus seinem Sein, macht etwas, gestaltet etwas. Es ist wichtig für die Ganzheitlichkeit, dass wir Bezug nehmen zu unserem Körper, zu unserer Psyche, auch uns selbst sind. Dass der Mensch sich ist. Immanuel Levinas hat das einmal sehr schön gesagt. Der Mensch ist nicht. Und dann kommt dieser existenzielle Gedanke, der so wunderschön ist, der uns so zum Bewusstsein bringt, um was es geht. Der Mensch ist nicht, der Mensch ist sich. Ich bin mich, ich bin nicht irgendwer. Der Mensch ist sich. Und dadurch strahlt der Mensch. Er wirkt durch Körper und Psyche, durch Entscheidungen. Aber wenn er sich ist, strahlt der Mensch. Wann aber ist der Mensch sich? Wann ist er ganz? Wenn er in Stimmigkeit ist mit sich. In Stimmigkeit. In Stimmigkeit mit dem Außen und mit dem Innen. Wenn er in dieser Stimmigkeit sich entscheidet, Ja sagt, seine Zustimmung findet zu dem, was er tut und was er lässt. Wenn er zu seinem Beruf Ja sagt, in Stimmigkeit ist mit dem, was er tut. Wenn ich, wir können es ruhig noch näher heranholen an uns selbst, wenn ich zu dem, was ich gerade jetzt tue, mein Ja habe, finde, wenn ich es so gestalte, dass ich mein Ja geben kann oder es nicht tue, wenn ich mein Ja nicht habe, dann bin ich mich. Der Mensch ist nicht, sagt Levinas, er ist sich. Aber wenn ich mich nicht bin, dann strahle ich nicht. Dann ist meine Wirkung blurred, vernebelt, verzerrt, reduziert. Der Mensch steht eben in diesen zwei Welten, in dieser Welt nach außen hin und in dieser Welt nach innen hin. Und er hat die Aufgabe, diese beiden Welten stets zusammenzubringen. Denn in beidem stehe ich, mit einem Bein in der einen Welt und mit dem anderen Bein in der Innenwelt. Es kann mich die eine Welt stärker anziehen oder die andere Welt stärker anziehen. Und wir neigen in der geschäftigen Welt, sind wir natürlich mehr in der Außenwelt. Und wenn wir in einer so aktiven Welt sind und mit Power durchs Leben gehen, sind wir natürlich sehr in der Außenwelt. Denn dort wollen wir ja wirken. Dort ist das Geschäft zu machen, dort ist die Zeit zu sparen, dort ist zu managen, dort gilt es. Deine Einflüsse geltend zu machen. Und wo bleibe ich? Bin ich mich, wenn ich so in der Außenwelt bin? Ja, zur Hälfte, aber nur zur Hälfte. Die andere Hälfte, die ist zu Hause geblieben. Die Kunst ist es eben, um persönlich durchs Leben zu gehen, die andere Hälfte nicht zu Hause zu lassen. Das ist jetzt keine Gender-Debatte, sondern es ist die innere Gender-Debatte, dass wir also mit dem Paar, das wir auch in uns selbst sind, ausgehen und nicht alleine. Dass wir also mitnehmen die Innenwelt. Dass wir in der Außenwelt auch immer wieder wie die Augen schließen und Bezug nehmen zu dem, wie es in uns schwingt. Zu der Stimmigkeit fragen, Raum geben, dass sie schwingen kann, dass wir sie hören können, sehen können, fühlen können, dass wir aus dieser Schwingung heraus, aus dieser Innenwelt heraus wieder in die Außenwelt gehen und von der Außenwelt das, was wir aufnehmen, was wertvoll ist, was uns wichtig ist, was uns anspricht, in diese Innenwelt aufnehmen, absorbieren, sie in uns ansiedeln, sie zu eigen machen. Das bereichert uns, das erweitert uns, das befruchtet uns, das gibt uns Ideen, die Begegnungen, die Themen, mit denen wir uns befassen, die Aufgaben, die wir lösen oder an denen wir scheitern, das ist nicht mal so wichtig dafür. Existenziell gesehen ist Erfolg oder Misserfolg nicht das Maßgebliche, sondern die Stimmigkeit. Dass ich mich bin dabei. Der Erfolg hängt ja nicht nur von mir ab.